NDR Info. Themen des Tages.
Darf ich vorstellen?
Das Ampel aus.
Ampel aus.
Ampel aus. Ampel aus.
Ampel aus.
Ja, dieses Wort, das hat uns nun wirklich alle geprägt in den vergangenen Wochen. Das Ampel aus ist dementsprechend heute zum Wort des Jahres gekürt worden. Klar, um diesen allgegenwärtigen Begriff werden wir uns später noch ausführlich kümmern. Hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Heute ist Freitag, der 6. Dezember, Nikolaustag. Mit gut gefülltem Stiefel hier im Studio begrüßt Sie Tim Krohn. Schönen guten Abend. Wir kümmern uns in dieser knappen halben Stunde auch noch um den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg. Olaf Scholz wurde da ja nochmal vernommen. Und wir schauen nach Südamerika, denn dort wurde heute ein Handelsabkommen beschlossen, das uns langfristig alle betreffen wird. Es geht um den Mercado Común del Sur, besser bekannt in seiner Kurzform Mercosur. Über 20 Jahre lang hat die EU mit den Südamerikanern verhandelt, also mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und auch wenn es eine endlose Hängepartie war, das Freihandelsabkommen kann jetzt theoretisch unterschrieben werden. Ursula von der Leyen jedenfalls hat es eilig.
Today marks a truly historic milestone. We're sending a clear and a powerful message to the world. In an increasingly confrontational world, we demonstrate that democracies can rely on each other. This agreement is not just an economic opportunity, it is a political necessity.
Ein historischer Meilenstein, sagt die Chefin der EU, denn das Freihandelsabkommen sei auch eine politische Notwendigkeit in einer immer konfrontativer aufgestellten Welt. Klar, wen von der Leyen damit meint. Es geht um den wachsenden Einfluss Chinas und natürlich um die Zoll- und America-First-Doktrin des künftigen US-Präsidenten. Nun also Mercosur. Damit entstünde die größte Freihandelszone der Welt. Fast 20% der Weltwirtschaft könnte davon profitieren. Anne Herberg.
Sichtlich erleichtert und stolz EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitagmorgen in Montevideo. Nach 25 Jahren ist ein regelrechter Verhandlungsmarathon um das EU-Mercosur-Abkommen nun abgeschlossen. Geschaffen werden soll die größte Freihandelszone der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen. Für mehr als 90% aller zwischen EU und Mercosur gehandelten Waren sollen die Zölle schrittweise abgebaut werden.
We both believe that openness and cooperation.
Wir glauben, dass Offenheit und Zusammenarbeit die wahren Motoren für Fortschritt und Wohlstand sind. Ich weiß, dass starke Winde in die entgegengesetzte Richtung wehen, in Richtung Isolation und Fragmentierung. Aber dieses Abkommen ist unsere klare Antwort.
Agreement is our clear response.
Und natürlich auch eine Botschaft an den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. In Zeiten zunehmenden Protektionismus und Handelskonflikte wollen Südamerika und Europa mehr Freihandel wagen. Das Gerüst dazu, der Text steht also, doch das bleibt der erste Schritt. Denn es gibt weiterhin einflussreiche Gegner, allen voran aus Frankreich, Italien oder Polen. Emmanuel Macron fürchtet Nachteile für die heimischen Landwirte, etwa durch billigere Geflügel- und Rindfleischimporte aus Südamerika. Kritik gibt es auch von Umweltschützern. Das Abkommen schaffe wenige Gewinner, schreibt Greenpeace, und viele Verlierer. Zu den Profiteuren zählten Autobauer, Chemie-, Agrar- und Ölkonzerne, die nun noch mehr Gewinne mit klimaschädlichen Produkten erzielen könnten. Der Text müsse genau darauf beleuchtet werden, dass der Handel nicht zu mehr Entwaldung beitrage, erklärte die handelspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, Anna Cavazzini, und fügt hinzu.
Ich persönlich finde den Zeitpunkt, den Ursula von der Leyen zum Abschluss jetzt gewählt hat, sehr unglücklich. Der Widerstand gegen das Abkommen in der Europäischen Union steigt. In Frankreich gibt es Instabilität, auch Polen hat sich dagegen ausgesprochen, viele andere Mitgliedstaaten. Ich finde es nicht besonders klug, in diesen Zeiten jetzt Europa zu spalten.
Doch auch von südamerikanischer Seite gab es lange Bedenken. So sorgten die Versuche Europas, mehr Klimaschutzmaßnahmen als verpflichtende Vorbedingung in das Abkommen zu verhandeln, gerade beim einflussreichen Agrarbusiness für Misstrauen. Denn im Grunde gab es ja schon seit 2019 eine Grundsatzeinigung. Doch diese lag vor allem wegen Umweltbedenken auf Eis. Damals war in Brasilien Jair Bolsonaro an der Regierung, der die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes weiter vorantrieb. Das alte Abkommen wurde nun überarbeitet und aktualisiert. Brasiliens aktueller Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, der selbst in 3 Amtszeiten am Deal mitarbeitete, zeigte sich zufrieden. Nach Jahren intensiver Verhandlungen verfügen wir heute über einen modernen und ausgewogenen Text. Er erkennt die Umweltfreundlichkeit des Mercosur an und bekräftigt unser Engagement für das Pariser Abkommen. Bevor das Abkommen wirklich in Kraft treten kann, braucht es noch sehr viele kleine, aber auch große Schritte. Mit einer Ratifizierung wird im besten Fall Ende 2025 gerechnet.
Das wird also noch ein bisschen dauern. Aber wenn es dann so kommt, bis zu 35% Zollabgaben für Autos und Industriegüter aus Europa könnten dann wegfallen. Fleisch, Obst, Soja, Kaffee, Zucker aus Südamerika für den deutschen Markt. Die Preise bei uns könnten sinken. Und nicht nur das, die EU würde sich obendrein den Zugang zu einigen Rohstoffen sichern, die wir für eine klimaneutrale Energieversorgung dringend bräuchten. Das Mercosur-Abkommen bringt also, wie es aussieht, doch einige beträchtliche Vorteile. Aber wir haben es ja gerade schon gehört, es sind ja nicht alle zufrieden. Italien, Frankreich, Polen oder auch die Niederlande haben bislang ihre Zustimmung verweigert zum Schutz ihrer Landwirte. Helga Schmidt in Brüssel, was genau stört denn unsere Bäuerinnen und Bauern? Also trauen die sich den Wettbewerb mit den Südamerikanern nicht zu?
Die Landwirte in Europa machen sich Sorgen, weil sie sich im Nachteil sehen gegenüber den Landwirten in Südamerika. Und da geht's vor allem um die Bauern, die Rindfleisch liefern. Die verweisen darauf, dass es in Südamerika, vor allem in Argentinien, einfach günstigere Produktionsbedingungen gibt. Größere Flächen, größere Weiden, die ideal sind für das Halten von Rindern, für die Mast. Also Fleischerzeugung, nicht Milcherzeugung, da geht's hier nicht darum. Das Land ist einfach billiger, während in Europa allein die Pacht ja in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden ist. Das sind die Argumente der Bauern. Und dann kommt dazu, dass auch die Arbeitslöhne in Südamerika niedriger sind. Auch das ist aus Sicht von europäischen Bauern und deren Vertreter, Funktionäre ein Wettbewerbsnachteil.
Wenn diese Zweifel nun so groß sind und wenn sich so große Länder wie Frankreich oder Italien querlegen, kann sich die EU-Kommission denn da so einfach drüber hinwegsetzen?
Also die Zuständigkeit für solche Handelsabkommen, die liegt in der Tat bei der EU-Kommission. Ausschließlich muss man sogar sagen, bei der EU-Kommission. Solche Freihandelsabkommen, die können nicht einfach die Mitgliedsländer bilateral verhandeln. Also Frankreich mit Argentinien oder Deutschland mit Brasilien, das geht nicht, weil wir in Europa einen gemeinsamen Binnenmarkt haben. Und das gibt natürlich der Kommissionspräsidentin, das gibt Ursula von der Leyen einen ziemlich großen Handlungsspielraum. Aber sie kann das nicht alleine umsetzen. Da müssen die Mitgliedsländer am Ende zustimmen. Allerdings ist keine Einstimmigkeit nötig. Und da sind die Aussichten von Kommissionspräsidentin von der Leyen im Moment gar nicht schlecht, dass sie das schafft. Diese qualifizierte Mehrheit reicht. Mehr braucht sie nicht. Und das sind 15 Länder, die ungefähr 2/3 der Bevölkerung vertreten. Ist nicht ausgeschlossen, dass sie das schafft. Aber man muss sagen, ganz sicher ist das nicht. Und deshalb ist die Unterzeichnung heute in Montevideo ein wichtiger Schritt, aber jetzt geht es an die Umsetzung.
Ist das dann am Ende so eine Art, ja, wie soll ich es nennen, Mercosur-Light-Variante?
Also ich würde sagen, weil an diesem Abkommen ja nun schon mehr als 20 Jahre verhandelt wird, ist das schon ein wirklicher Durchbruch heute, gerade auch als Alternative zu der Abhängigkeit einiger europäischer Länder, an der Spitze Deutschland, vom Handel mit China. Und deshalb ist das heute ein Erfolg für von der Leyen. Sie hat den Grundstein gelegt für, ich würde sagen, schon etwas mehr als Mercosur Light, denn da geht es ja am Ende um die größte Freihandelszone der Welt. Aber bis die wirklich dann ohne Zölle funktioniert, müssen jetzt in Europa doch noch einige Hürden überwunden werden.
Wo und an welchen Stellen könnten denn nationale Parlamente, also in Berlin oder eben Paris oder Rom, denn jetzt noch Einfluss nehmen?
Also der nächste Schritt ist, dass die Mitgliedsländer zustimmen mit der qualifizierten Mehrheit. Und wenn man sich mal anschaut, wie die sich im Moment aufgestellt haben, selbst wenn da Länder blockieren mit den bekannten starken Agrarinteressen, also Frankreich, Polen, Irland, und selbst wenn man da noch 2, 3 kleinere Länder dazu zählt, dann reicht das nicht aus für eine Blockade. Dann kommt es wirklich auf Italien an. Das ist im Moment der Wackelkandidat mit einer Regierung, die sich aber vielleicht, darüber wird jetzt spekuliert, doch überzeugen lässt durch finanzielle Hilfsmaßnahmen für die Landwirte. Das hilft ja oft in der Brüsseler Agrarpolitik, muss man sagen. Das würde sicher auch der polnischen Regierung die Zustimmung erleichtern. Falls das gelingen sollte, dann wird aber das Europäische Parlament auch den Mercosur-Vertrag sich nochmal genau anschauen und muss auch mit Mehrheit zustimmen. Und das heißt, bis alle Hürden überwunden sind, wird es wahrscheinlich dann doch 2026 werden.
Die Vorbehalte gegen das Mercosur-Abkommen, wer, warum, was dagegen hat, das waren Hintergründe und Einschätzungen mit Helga Schmidt in Brüssel. Ja, trotz der Kritik, die wir gerade gehört haben, das Auswärtige Amt in Deutschland beispielsweise ist sichtlich erleichtert. Da hieß es heute unter anderem, dass man die Handelsbeziehungen mit Südamerika eben nicht China überlassen dürfe. Warum aber ist dieses Argument so wichtig? Das habe ich kurz vor dieser Sendung Simon Gerards Iglesias gefragt. Er ist deutsch-spanischer Historiker und Ökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Ist Mercosur wirklich die richtige Antwort auf den Protektionismus der Amerikaner und Chinesen?
Ja, absolut. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist ein enorm wichtiges geopolitisches Signal in dieser sehr protektionistischen Zeit und insbesondere für die Europäer, die ja für die exportabhängige Industrie ein Signal senden müssen.
Und das heißt, die wird langfristig unabhängiger. Also hilft das, weg von den Risiken zu sehr von einem oder sagen wir zwei großen Playern abhängig zu sein?
Naja, vom Volumen her bleiben die südamerikanischen Volkswirtschaften natürlich ein kleiner Markt und sie können auch nur bedingt eine Entlastung schaffen für China und USA. Aber nichtsdestotrotz bilden sie für die Industrie zumindest die Möglichkeit, den Markt zu vergrößern. Und da sind ja auch gerade dynamische Länder bei, wie Brasilien und Argentinien, bei denen gerade sehr viel passiert und die durch so ein Abkommen auch ein neues Wachstumspotenzial entfachen können und sich eben auch wirtschaftlich weiter stabilisieren können, sodass es hier eben auch für die Europäer neue Möglichkeiten gibt für Investitionen, für die Erlangung auch von öffentlichen Aufträgen, für große Infrastrukturprojekte. Und da haben wir sozusagen in den letzten Jahren Boden gegenüber China verloren. Und deswegen ist es auf jeden Fall das richtige Signal und auch der richtige Schritt der EU-Kommission, dieses Abkommen jetzt zu finalisieren, um eben neue Märkte noch näher an sich zu binden.
Schauen wir doch mal auf diesen Markt in Südamerika. Wieso ist der nun so wichtig für uns hier? Was könnte ich zum Beispiel als Verbraucher davon haben?
Die südamerikanischen Staaten sind in erster Linie für die Europäer auch wichtig als Absatzmarkt. Autos, Maschinen, chemische Produkte werden von Europa nach Südamerika geliefert. Und bislang sind diese Produkte aber mit recht hohen Zöllen belegt. Und dieses Abkommen könnte diese Zölle sozusagen stückweise ganz eliminieren, sodass wir von europäischer Seite Exportersparnisse haben werden, sodass wir langfristig bis zu 40 Milliarden US-Dollar mehr nach Südamerika exportieren können, was natürlich unsere Einnahmen massiv erhöht. Und auf der anderen Seite kann der Mercosur, der natürlich vor allem in landwirtschaftlichen Produkten stark ist, uns auch mit Produkten versorgen.
Also da reden wir über Zucker, Kaffee oder Rindfleisch zum Beispiel, ne?
Richtig,
also ganz
genau.
Konkrete Produkte, ja.
Richtig, Rindfleisch, Geflügelfleisch, aber eben auch Sojabohnen, Getreide, die dort produziert werden. Und für die Verbraucher bedeutet es eben auch eine Verbilligung von Produkten. Also es geht nicht darum, dass die europäische Industrie oder die europäische Landwirtschaft dadurch kaputt geht, aber es geht eben darum, dass es eben eine Verbilligung von Produkten gibt. Es geht auch um Erdöl, es geht auch um erdölverarbeitete Produkte, die vor allem aus Brasilien importiert werden. Und da haben die europäischen Unternehmen, aber eben auch die europäischen Verbraucher am Ende eine deutliche Entlastung auf der Rechnung stehen.
Gibt es denn auch Dinge, die Sie stören an diesem Abkommen oder zumindest Sachen, bei denen die ökonomischen Fragezeichen überwiegen?
Ich würde mal so sagen, dass vor allem die Überfrachtung dieses Abkommens mit Nebenschauplätzen mich auch gestört haben.
Und was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit zum Beispiel, dass man versucht hat, stärkere Umweltvorschriften, stärkere Verbrauchervorschriften in dieses Abkommen hereinzuschreiben, die da meines Erachtens nicht reingehören und zu sehr großer Verärgerung der Handelspartner geführt haben. Also beispielsweise haben wir vorgeschrieben, eine Entwaldungsrichtlinie mit in dieses Abkommen zu nehmen, was eben sozusagen nochmal extra über die bisherigen normalen regulären Umweltvorschriften hinaus dafür sorgen soll, dass kein europäisches Produkt durch zusätzlichen Abholzung des Regenwaldes produziert wurde.
Und, aber genau da machen sich ja viele bei uns Sorgen. Genau dieser Amazonas, der Regenwald, der ist ja nun wirklich wichtig. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Und da waren ja Greenpeace und andere genau davor, dass die Abholzung da weitergehen könnte.
Das ist auch in der Tat richtig, aber dennoch haben sich diese Länder auch zum Pariser Klimaschutzabkommen bekannt. Und wenn wir sozusagen mit unserer Herangehensweise versuchen, jede einzelne Regelung bis ins Detail dort vorzuschreiben, kommen wir nicht weiter. Dann wird es dazu führen, dass wir gar kein Abkommen bekommen.
Mercosur und sein Nutzen für Europa, das war der Historiker und Ökonom Simon Gerards Iglesias vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Apropos Historiker, dieses Wort, um das es jetzt geht, ist auch etwas für die Geschichtsbücher.
Das Ampel aus.
Ampel aus.
Ampel aus.
Ampel aus.
Ampel aus.
Es ist das Wort des Jahres und Andrea Bonhagen hat die Begründung für uns.
Nach Ampelzoff im letzten Jahr auf Platz 5, nun also das Ampel-Aus. Damit ist der Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP gemeint. Das Ende der Ampel sei eines der wichtigsten Themen dieses Jahr in Deutschland gewesen. Außerdem sei das Wort sprachlich interessant wegen der Alliteration. Weitere ausgewählte Wörter sind Klimaschönfärberei auf Platz 2 und kriegstüchtig auf Platz 3. Aus der KI-Welt ist der Begriff generative Wende auf Platz 5 gekommen. Der Begriff beschreibt, dass mit KI neue Inhalte erzeugt werden, mit großen Auswirkungen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt traditionell am Jahresende das, was das Jahr charakterisiert hat, in einer Liste von 10 Wörtern. Dieses Jahr sind 2000 Vorschläge aus den eigenen Reihen und 500 von außen eingereicht worden.
Eine Alliteration ist es also geworden. Das Doppel-A für die Ampel und das Aus. Ampel, Aus und Nikolaus, das reimt sich sogar. Und unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte, der ist ganz begeistert darüber.
Nikolaus ist Ampel aus. Na also, Wort des Jahres geht doch. Und wer hat dafür gesorgt? Olaf war's. Wenn schon kein Machtwort, dann wenigstens ein Wort des Jahres. Damit hat er in 3 Jahren eigentlich 3-mal das Wort des Jahres kreiert. Zeitenwende 2022, das war total seins. Krisenmodus 2023 ist ja gewissermaßen auch nur ein anderes Wort für Olaf Scholz. Und jetzt eben Ampel aus. 3-mal Wort des Jahres. Nicht so schlecht für einen drögen Fischkopf, der nicht kommunizieren kann. Lindners geschmackvoller D-Day kam wohl etwas zu spät für den Wettbewerb, was im Übrigen für diese FDP in all ihrer Staatsschauspielern in Gesamtheit zutreffen dürfte, etwas zu spät. Naja, Ampel aus. Was der Jury daran besonders gut gefiel, ist übrigens die Alliteration. Ampel aus, Doppel-A, nach Doppelwumms jetzt Doppel-A. Dann hätten allerdings auch Koma-Kanzler, hat ein gewisser Alexander Dobrindt erfunden, oder Lindner-Lüge, die müsste vor der Erfindung allerdings noch bewiesen werden, gute Chancen gehabt auf das Wort des Jahres. Die Ampel ist also aus. Was bleibt, ist eine Reste-Rampel. Und der so schöne, wie weitsichtige Satz des Ampel-Aus-Verkäufers Christian Lindner: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Nie war das für den liberalen Cheflyriker Lindner persönlich wohl so passend wie jetzt. Jetzt regelt also demnächst der Wähler den Verkehr. Die Ampel hat fertig. Ist over und aus. Hier und da blinkt es noch rot und grün. Aber Söder sieht ja eher schwarz. Schwarz-grün sieht er nicht. Dabei gibt es gar keine Schwarz-grün-Sehschwäche. Fragen Sie Ihren Augenarzt oder Apotheker. Es gibt allenfalls eine Rot-Grün-Sehschwäche. Rot-Grün sieht aber derzeit außer Olaf Scholz ohnehin niemand. Und Olaf hatte zuletzt ja eine Augenklappe und sieht ansonsten meistens nicht rot-grün, sondern eher ziemlich blass aus. Also Ampel aus. Apropos, was sieht eigentlich Friedrich Merz? Der sieht ja meistens alles sehr schwarz-weiß und erkundigt sich vermutlich gerade bei den Augenärzten, ob die vielen, vielen Flüchtlinge nicht nur Zahnarzt, sondern auch Augenarzttermine wegschnappen. So ein Ampel aus ist wirklich eine komplexe Angelegenheit. Nikolaus ist Ampel aus. Das Wort Ampel stammt übrigens vom lateinischen Wörtchen Ampulla, kleine Flasche. Nun ja, die kleinen Flaschen sind jetzt aus. Demnächst kommen die großen wieder. Die GroKo war übrigens 2013 schon mal Wort des Jahres. GroKo kommt halt alles wieder. Friedrich Merz ist ja auch wieder da.
Eine Glosse von Georg Schwarte. Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Ja, der Mann, um den es da eben ging und der, wie gehört ja schon, einige der letzten Worte des Jahres kreiert hat, der wird uns auch jetzt beschäftigen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der musste heute zurück in die Stadt, in die er mal als erster Bürgermeister regiert hatte. In seiner Amtszeit fiel damals auch der Cum-Ex-Skandal rund um die Warburg Bank und die HSH Nordbank. Und heute Nachmittag war Scholz erneut und nun schon zum dritten Mal als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft geladen. Dietrich Lehmann hat für uns die Aussagen des Bundeskanzlers beobachtet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie hat sich Olaf Scholz denn da geschlagen heute? Also selbstbewusst und souverän oder saß da einer mit, ja sagen wir mal, gewissen Erinnerungslücken?
Naja, anfangs versuchte er auch noch ganz locker zu wirken. Da lächelte er, als er den Sitzungssaal betrat. Da hat er ein paar Hände geschüttelt von SPD und Grünpolitikern, natürlich nicht von der Opposition. Und er war auch durchaus selbstbewusst, als er nochmal so ein Eingangsstatement verlas und dabei sagte, er habe sein ganzes politisches Leben gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug hingearbeitet. Und das Ganze sei natürlich völlig unsozial, wenn man sowas mache. Aber man merkte auch, Olaf Scholz, als da die Fragen kamen, war sichtlich bemüht, nichts zu sagen, wenn er sich nicht erinnert. Wenn ihm bestimmte Punkte vorgehalten wurden. Das kaschiert er dann mit Redewendungen wie, da wissen Sie mehr als ich oder da kann ich jetzt nichts zur Aufklärung beitragen. Und später dann musste er doch einräumen, dass er sich nicht erinnert. Etwa bei dem Punkt, ob man im Senat, also der Hamburger Regierung, über ein mögliches Bußgeld gegen die HSH Nordbank wegen der Cum-Ex-Geschäfte gesprochen hat.
Heute ging es halt um diese HSH Nordbank. Die hatte sich ja zwischen 2008 und 2011 gleich in 29 Fällen Kapitalertragssteuern erstatten lassen, die zuvor aber ja gar nicht gezahlt worden waren. Was aber hat denn mutmaßlich die damalige Politik in Hamburg mit diesem Fall zu tun? Was wird der da vorgeworfen?
Na, der Vorwurf ist, die HSH Nordbank hat das Ganze ja initial versucht, selber aufzuklären, hat eine eigene Kanzlei mit der Aufarbeitung beauftragt und den Behörden dann quasi das Ergebnis vorgelegt. Und bei den Behörden hat man damals das Geld natürlich genommen, 126 Millionen Euro, inklusive Zinsen natürlich, der zu viel gezahlten Steuern, aber man hat da auch nicht mehr genauer nachgeforscht, sagt zumindest die Opposition. Man hätte zum Beispiel das Finanzamt nochmal losschicken können, die müsste nochmal schauen, ist da vielleicht mehr gewesen als diese Cum-Ex-Fälle, die die Bank selber aufgezeichnet hat. Mittlerweile gibt es ja Hinweise, dass es auch noch Cum-Cum-Geschäfte gibt. Da ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen. Und warum hat eigentlich nicht letztendlich auch die Staatsanwaltschaft da tatsächlich mal zugegriffen und hat ein Bußgeld verhängt? Das sind die Fragen, die im Raum stehen.
Das Erinnerungsvermögen von Olaf Scholz, da ging es ja auch rund um die Warburg-Bank ja schon drum. Einige Mailverläufe in dem Zusammenhang in der Finanzbehörde von damals. Reicht das alles, um den früheren Hamburger Bürgermeister, die Regierung, der irgendeine Mitschuld nachzuweisen? Was konnte der Untersuchungsausschuss da bislang zutage fördern oder eben auch nicht?
Also tatsächlich, man hat keine Smoking Gun, also keine rauchenden Colt gefunden, der belegt, dass es einen Einfluss der Politik gegeben hat auf den Fall Warburg und auch jetzt hier im Fall der HSH Nordbank. Zeichnet sich zumindest bei grobem Blick darauf ab. Man hat es damals vielleicht ganz anders eingeschätzt. Man hat damals gedacht, ja, die HSH Nordbank hat das schon ganz ordentlich gemacht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wen fragt man? Bei SPD und zum Stück weit auch bei den Grünen, da sagt man, das ist alles sauber gelaufen. Linke und natürlich CDU und auch zum Teil AfD sehen das völlig anders. Die sagen, es gibt viele Hinweise, dass sich die Politik zumindest im Fall Warburg eingemischt hat, zumindest signalisiert hat, in welche Rundrichtung das gehen soll. Und heute, wenn wir den Fall HSH Nordbank noch dazu nehmen, zeichnet sich ja auch ab. Heute wurde deutlich, die HSH Nordbank hatte ganz andere Probleme, sagte Kanzler Olaf Scholz, als letztendlich die Cum-Ex-Geschäfte und eine Steuer zu zahlen. Damals ging es ja um Milliardenbeträge aus faulen Schiffskrediten. Und das lässt durchaus durchblicken, dass man das Thema vielleicht möglicherweise damals anders eingeschätzt hat als heute.
Die Aussage des früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz war heute vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg. Dietrich Lehmann berichtete. Und jetzt noch schnell auf des Hamburgers liebste Insel, nach Sylt. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch daran, da wurde im vergangenen Jahr unter anderem ein Privatjet mit Farbe besprüht. Ein paar Aktivisten der letzten Generation wollten damit ganz gezielt die ganz besonders reichen Menschen treffen, die sich rein statistisch betrachtet, ja auch besonders klimaschädlich verhalten. Das strafrechtliche Urteil heute, 2 Personen müssen für 7 und 6 Monate in Haft, ohne Bewährung. Per Axel Kröske berichtet.
Ein Dutzend Unterstützer und eine Schulklasse saßen bei der Verhandlung im Itzehoer Industriegebiet im Saal. Bereits im November hatte die Staatsanwaltschaft mehrmonatige Haftstrafen für 2 der Angeklagten gefordert, Geldstrafen für 2 weitere. Heute sprachen sie nun ihre letzten Worte im Verfahren. Sie wirkten zum Teil aufgewühlt und auch resigniert. Ihr seid die Kriminellen. Ihr fliegt nach Malle für 20 Euro. Eine Angeklagte klagte selbst die Gesellschaft an und betonte, jeden Tag sterben Menschen durch den Klimawandel. Eine andere sagte, sie habe als Medizinstudentin und im freiwilligen sozialen Jahr schon Hitzetote erlebt. Demos und Petitionen würden nichts bewirken. Es herrsche ein rechtfertigender Notstand, argumentierte dann die Verteidigung und forderte deshalb Freisprüche. Nur in einem Fall seien 300 Stunden sozialer Arbeit wünschenswert. Doch auch bei einem Notstand wird ein Rechtsbruch nur geduldet, wenn die gewählten Mittel angemessen und zielführend sind. Gerichtssprecher Stefan Wolf erklärte nach dem Urteil in Flensburg,
die Richterin hat hier in der Urteilsbegründung ausgeführt, die Aktion mag gegebenenfalls geeignet gewesen sein, um Klimaschutz ins Bewusstsein des Einzelnen zu heben. Aber es stünde schon in Zweifel, ob das, was die Angeklagten nach ihren Angaben mit der Aktion vorgehabt hätten, nämlich die Bundesregierung zu einem Handeln zu zwingen, ob das entsprechend geeignet gewesen wäre.
Die Richterin empfahl den Angeklagten, diese müssten die Kraft, die sie haben, auf legalem Weg entfalten.
Jedenfalls hat sie dann entschieden, dass es mildere Mittel gegeben hätte, um den Klimaschutz ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu heben, beispielsweise beratend tätig zu sein, andere Aktionen durchzuführen, um für Berichterstattungen zu sorgen. Es sei nicht erforderlich, hier Schäden anzurichten, um damit lediglich auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes hinzuweisen. Schaden.
Mindestens 850.000 Euro Schaden hatte die Gruppe im Juni 2023 angerichtet. Die Triebwerke wurden demoliert. Es bleibt eine der teuersten Aktionen der letzten Generation, die auch Empörung auslöste. Durch ihr Verhalten stehen sie dem Klimaschutz im Weg, befand die Richterin. Diejenigen, die erreicht werden müssten, würden gerade nicht überzeugt. Verteidiger David Hölscher, der in die nächste Instanz gehen will, findet jedoch, das Gericht argumentiere widersprüchlich.
Wenn das Gericht andererseits annimmt, dass Aktionen wie diese durchaus geeignet sind, um auf die Öffentlichkeit einzuwirken und andererseits zu behaupten, die Angeklagten stünden hier dem Klimaschutz im Weg, das lässt sich nicht in Einklang bringen.
Reue zeigten die beiden zu Haftstrafen Verurteilten nicht.
Das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info. Wenn Sie mögen, Sie finden diese Sendung auch im Netz unter ndr.de oder in der NDR Info App.